Geist der Dreieinigkeit. Und heute werden wir dieses Thema vertiefen, indem wir den Bezug der Dreieinigkeit zu unserer Erlösung betrachten. Und zwar ziemlich im umfangreichen Sinne, also alles, was der dreieinige Gott zu unserer Erlösung getan hat und noch tun wird. Da geht es erstmal um den Bund der Erlösung zwischen Vater und Sohn. Damit werden wir uns beschäftigen. Dann mit der Frage, warum ist Gottes Sohn Mensch geworden und nicht Engel? Also was heißt es, dass Christus unser Stellvertreter geworden ist? Dann die Dreieinigkeit in Bezug auf den Sühnetod von Christus, in Bezug auf seine Auferstehung, also in der Menge Holz. Und dann am Schluss noch Heilsgewissheit und Vollendung. Alles so im Blick auf Dreieinigkeit Gottes. Ihr könnt mal die erste Stelle aufschlagen. Johannesevangelium Kapitel 17, Verse 2 und 6. Verse 2 und 6. Kann mal jemand lesen?
Johannes Evangelium,
Kapitel 17.
Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er alle ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Und dann Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein. Und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt.
Ja, die scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass Vater und Sohn vor der Erschaffung der Welt einen Plan gehabt haben, Menschen zu erlösen. Und das wird hier so ausgedrückt, dass der Vater seinem Sohn Menschen anvertraut hat, für die er die Erlösung vollbringen sollte. Ne, dann gibt es hier noch eine ähnliche Stelle aus Johannes 6, Verse 39 bis 14. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Und er will von mir, dass ich niemand von denen verliere, die er mir gegeben hat. Auch hier der Gedanke, bevor Gottes Sohn Mensch wurde, war bereits der Plan des Vaters im Blick auf unsere Erlösung fertig. Das hebt dann unsere Verantwortlichkeit nicht auf als Menschen, denen das Evangelium gepredigt wird. Aber mittlerweile sind wir ja damit vertraut, dass wesentliche christliche Lehren tatsächlich über unseren Verstand hinausgehen. Nicht nur die Dreieinigkeitslehre, sondern auch die Lehre von der Erwählung. Noch eine Stelle dazu, aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 4 bis 5. Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 4 bis 5.
Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Mhm.
Also hier der Hinweis darauf, bevor Gott die Welt erschuf, hat er uns in Christus erwählt.
Also hier scheint es so, dass dieser Entschluss vom Vater kommt. Du hast doch von einem Bund zwischen Vater und Sohn gesprochen. Wo sehen wir, und es gibt Stellen, die sagen, dass der Sohn einverstanden war. Wie kann man sich diesen geheimen Rat zwischen den Person der Heiligkeit vorstellen. Vor Grundlegung der Welt, das heißt, bevor die Menschen erschaffen wurden, bevor der Sündenfall gekommen ist. Mhm.
Steht so da, ne?
Ja.
Ich kann das auch nur wiedergeben, was da steht. Also, das soll nicht zum Spekulieren anregen, sondern ist eigentlich auch ein Grund, sich über die grundlose Gnade Gottes zu freuen. Ne? So, jetzt vielleicht ein etwas ausführlicheres Thema. Christus als unser Stellvertreter. Wenn ihr mal ganz zurückgeht an den Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Verse 26 bis 28. 1. Mose 1, Verse 26 bis 28, kann mal jemand lesen.
Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Wir sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde.
Mhm. Ja, Gott schafft den Menschen am sechsten Tag und das ist, also was die geschaffene Welt anbetrifft, der Höhepunkt im Schöpfungsbericht. Ne? Dieses Sechstagewerk findet seine Vollendung, seinen Höhepunkt mit dem sechsten Tag und dann kommt das Urteil und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Und gemeint ist wahrscheinlich, also alles war perfekt geeignet für den Zweck, zu dem Gott es gemacht hat. So, und so vom Grundsatz her, ne, wir haben hier, Gott schafft eine Erde, er selbst thront vom Himmel her als oberster Herrscher über die Erde und der Mensch wird hier als Ebenbild bezeichnet, was wohl ein Hinweis ist, vor allen Dingen auf seine Funktion als Repräsentant Gottes auf der Erde. Also er ist sowas wie ein Vizekönig. Ne, als Mensch hat er die Verantwortung oder die Würde, Gottes Herrlichkeit auf der Erde auszubreiten. Ne, bemerkenswert ist, wenn man dann weiterliest, 1. Mose 2, so wie es da berichtet wird, die Tiere, die sind von Anfang an in der Fülle da. Beim Menschen geht es mit Zweien los. Und die sind dann erstmal im Garten Eden. So vom Grundgedanken scheint es so angelegt gewesen zu sein, der Mensch vermehrt sich und breitet nach und nach den Garten Eden über die ganze Erde aus. Und macht sie zu einem Tempel Gottes. Ja, dann kommt 1. Mose 3, der Bericht des Sündenfalls. Und die Sünde, wenn ich das richtig sehe, besteht im Kern darin, dass der Mensch diesen Auftrag ablehnt. Er will nicht Gottes Ebenbild sein, der sich der gnädigen Herrschaft Gottes unterordnet, sondern er will selber darüber bestimmen, welche Richtung sein Leben nimmt. So, das ist der Hintergrund dann für die Menschwerdung. Es gibt dann das sogenannte Proto-Evangelium. Wenn er dann 1. Mose 3, Vers 15. Das ist dann das Fluchwort über die Schlange, beziehungsweise den Teufel.
Kann mal jemand lesen?
1. Mose 3, die Verse 14 und 15.
Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.
Ja, es gibt unter Auslegung so ein bisschen Debatte, ist das jetzt direkt messianisch auf den Messias zu beziehen oder indirekt? Also ist hier von einer Nachkommenschaft im allgemeinen Sinn die Rede, wo dann nach einer langen Heilsgeschichte der Nachkomme schlechthin kommt? Ne? Oder werden hier quasi Jahrhunderte übersprungen an Heilsgeschichte und es bezieht sich wirklich nur auf den einen Nachkommen? Ich denke, dass die erste Deutung ist naheliegender, dass es hier auch um eine Heilsgeschichte geht und dann an deren Höhepunkt kommt dann dieser eine Nachkomme, Jesus Christus. Ja, wir sind munter unterwegs heute in der Bibel. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15.
Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung.
Ja. Also, man kann das hier mit Ebenbild übersetzen. Also, es knüpft an 1. Mose 1 an, die Berufung des Menschen zum Ebenbild Gottes. Und jetzt wird hier über den Mensch gewordenen Sohn Gottes gesagt, er ist das Ebenbild Gottes schlechthin.
Ist es so gemeint, dass er ist der wahre Mensch oder ist es der uns Gott zu erkennen gibt?
Beides, ne? Also ja, wie offenbart Gottes Sohn uns Gott in perfekter Weise, indem er Mensch wird. Mhm. Ja, und das ist das wird dann in den Evangelien berichtet, also in welcher Weise sich Gottes Sohn als das Ebenbild Gottes für uns bewährt hat. Ne? Jesus bewährt sich im Gehorsam gegenüber Gott als sündlos und ist darum dazu geeignet, am Ende als stellvertretendes Sühneopfer für uns einzutreten.
Erstgeborene aller Schöpfung, da auch ist damit gemeint, dass er der Schöpfung überragt oder.
Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Der Begriff der Erstgeborene, ne?
Ja.
Ja, genau. Es ist die überragende Stellung gemeint, nicht eine zeitliche Kategorie.
Ist auch gemeint, dass er derjenige ist, der die Schöpfung mit Gott restauriert, also wieder bestellt damit? Ist auch eine
ja, möglicherweise. So, eine wichtige Stelle jetzt noch. Römer 5, Verse 12 bis 15. Da führt Paulus das ausführlicher aus. Er bringt da den Vergleich zwischen Adam und Christus. Römer 5, Verse 12 bis 15. Kann mal jemand lesen?
Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen?
Was für eine Übersetzung hast du da?
Das müsste die. Moment. Das müsste die.
Das jetzt von Adam als dem Vorbild.
Schlachter.
Von Christus die Rede, ne?
Siehst du immer oben.
Achso. Schlachter.
Also Vorbild ist in Deutschland vielleicht ein bisschen missverständlich. Ne? Adam war das Vorbild von Christus. Gemeint ist, er ist
ein Abbild.
So eine Vorschattung. Mhm. Ne? Was verbindet beide? Beide sind Stellvertreter einer Menschheit. Adam ist Stellvertreter einer alten Menschheit und Christus ist der Stellvertreter der neuen Menschheit. So, was heißt jetzt Stellvertreter? Stellvertreter vor Gott. Also Adam hat gesündigt und in gewisser Weise kommt durch Adam als unserem Stellvertreter die Sünde zu allen Menschen. Um in Gemeinschaft mit Gott zu leben, braucht es eine Gerechtigkeit, die wir vorweisen können. Ein Sünder kann nicht in der Gegenwart Gottes leben. Er braucht eine Gerechtigkeit. Und die Frage ist, wie bekommen wir die Gerechtigkeit? Nachdem unser Stellvertreter Adam gesündigt hat und durch ihn die Sünde zu uns allen durchgedrungen ist. Es muss ein zweiter Stellvertreter her. Und der ist Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes. Und das ist hier die Betonung, dann, die Paulus macht in Vers 15. Die rettende Gnade ist nicht einfach das Gegenstück der begangenen Sünde. Die Verfehlung des einen Menschen hat allen übrigen den Tod gebracht. Das wird mehr als aufgewogen durch die Gnade Gottes und das Geschenk, das allen durch die Liebestat des einen Menschen Jesus Christus zuteil wird. Der Gedanke von Paulus scheint der zu sein, also das, was Christus als unser Stellvertreter vollbracht hat, ist nicht nur so knapp bemessen, dass es mal gerade ausreicht, die Folgen der Sünde Adams wettzumachen, sondern es ist überragend viel mehr. Es ist nicht nur, dass wir durch Christus in den Zustand vor dem Sündenfall zurückversetzt werden, sondern mit Christus beginnt wirklich eine neue Menschheit, die, wenn sie vollendet ist, in Ewigkeit immun sein wird gegen Sünde und Tod. Ja, beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit dem Sühnetod von Jesus Christus. Hebräer 9, Vers 14. Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 14. Kann mal jemand lesen?
Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen?
Kannst du die letzte Hälfte nochmal vorlesen?
Euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen.
Das war der ganze Vers 14?
wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat?
Ach so, da ist es.
Ja. Euer Gewissen reinigen von toten Werken, ja, und dem lebendigen Gott zu dienen.
Ja. Genau, mir kommt es auf die Aussage an, Christus hat sich durch den ewigen Geist Gott als fehlerloses Opfer dargebracht. Eine schöne Aussage über die Dreieinigkeit. Also, wie ist das zustande gekommen, dass der Mensch gewordene Sohn Gottes sich rein von Sünde gehalten hat, sodass er am Ende ein sündloses Sühneopfer für uns darbringen konnte? Und die Antwort, die hier gegeben wird, durch den ewigen Geist. Also ich bin da, glaube ich, schon kurz drauf eingegangen in einem Abend. Christus wurde versucht wie wir. Es gab für ihn keinerlei Notausgang, um der Versuchung zu entkommen. Also er stand ihr gegenüber wie unser einer. Und auch wir, wenn wir in Versuchung geraten, stehen vor der Wahl, bin ich Gott gehorsam oder nicht? Vor dieser Wahl stand Gottes Sohn tausendfach in seinem Leben, genau wie wir. Keine leichteren Umstände. Ne? Ich habe kurz auch hingewiesen, seine göttliche Natur war kein Notknopf. Ne? So ein Trumpf, so eine Trumpfkarte, um die Prüfung, die Versuchung irgendwie abzumildern. Er hat sich dann im Glauben auf Gott geworfen, mit seiner menschlichen Natur, und wurde darin vom Heiligen Geist getragen. Wie auch wir, wenn wir an Christus glauben, wenn wir an Gott glauben, durch Gottes Geist getragen werden.
Kann man sich das vorstellen, weil hier ist auch eine göttliche Person am Wirken. Also was ist der Unterschied zwischen der Hilfe der göttlichen Natur Christi und der Hilfe
des Heiligen Geistes?
Also du sagst wie wir, das heißt, es muss in einer Weise geschehen, vergleichbar mit der Art und Weise, wie der Heilige Geist uns hilft.
Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Okay. Du hast auch gesagt, Christus wurde versucht als Mensch und der hat nicht auf den Knopf gedrückt. Also ich bin jetzt in der Versuchung, ich brauche besonders viel Hilfe, Kraft, um der Sünde zu widerstehen. Ich drücke auf den Knopf, ich rufe meine göttliche Natur auf. Und hier ist aber die Rede, dass der Heilige Geist ihn unterstützt hat. Inwieweit unterscheidet sich diese Hilfe des Heiligen Geistes von der Hilfe, die wir selbst als eine sündige Menschen bekommen? Ist es die gleiche Art der
Art?
Es geht immer über seine menschliche Natur.
Ja. Es ist dann nicht die Kommunikation zwischen dem Heiligen Geist und der göttlichen Natur
von Christus,
sondern mit dem Mensch. Der Heilige Geist wirkt auf die menschliche Natur.
Weil Christus keine Erbsünde hatte, war er nicht so. Und musste er denn nicht erleben?
Ja, das wäre die.
Frei.
Ja. Ich sag mal, das Fass mache ich jetzt nicht auf mit der Erbsünde, was das genau ist. Wenn es um die Versuchung geht, war Christus nicht besser gestellt als wir.
Sein Wille auch, also seine Fähigkeit zu wollen, ist genau gleich, ähnlich wie unser Wille.
Die menschliche Natur ist in allen Dingen gleich. Nur, dass man rückblickend sagen kann, ohne Sünde.
Aber wie Adam vor dem Sündenfall. Das ist der Unterschied. Er war in der gleichen Situation wie Adam vor dem Sündenfall.
Ja, ich meine.
Also ich glaube nicht, dass eine sündige menschliche Natur hat.
Bitte?
Das war keine sündige menschliche Natur.
Das würde jetzt zu der Frage führen, was ist genau Erbsünde? Ne? Also was ist jetzt Also angenommen, ein Mensch wird empfangen im Leib seiner Mutter. Was hängt ihn da an? An Erbsünde?
Ein Wille, der nicht ganz funktioniert. Ein guter Wille. Der Wille zum Guten.
Ja gut, ich meine, das war die Lehre von Pelagius. Die wurde verurteilt. Also Pelagius, ihr Lehrer, hat gesagt, jeder Mensch wird geboren wie Adam bei der Schöpfung. Er hat die Freiheit, er ist nicht belastet. Und wir glauben, dass der Mensch doch belastet ist.
Oder ich sage es mal so, als Gottessohn Mensch geworden ist, hat er nicht die neue Menschheit schon angenommen, sondern die alte.
Aber was ist das? Ist ne? das die mit was Sünde? Also wenn du fragst, ein Mensch wird empfangen im Leib. So, da ist ja eine Frau, die wird schwanger. Das Baby kommt auf die Welt und du musst dem Kind nicht
erklären. Das Kind
ist egoistisch, das Kind will nicht teilen, das Kind will immer mehr haben, das Kind ist... Also diese ganzen Sünden, die unseren Kindern anhängen, die Kinder lügen, obwohl wir es ihnen nicht beibringen, da fragt man
ich
sich
bin
ja
bewusst
auch,
ganz an den, Jesu, ich bin bewusst ganz an den Anfang gegangen.
Ja.
Ganz an den Anfang.
Also ich denke, letztlich geht es ja um die Stelle, dass in der Beatrice steht, dass er versucht wurde wie wir.
Aber das ist ja, glaube ich, die Frage, die Jean-Louis gestellt hat.
Also vielleicht, wenn es um die Frage der Erbsünde geht, ne, bin ich der Meinung, dass weder Pelagius noch Augustinus recht hatten.
Oh.
Ne? Weil Augustinus...
Müssen wir mal reden.
Also, wenn ihr euch vor Augen führt, was Augustinus über die Erbsünde sagt. Also er sagt ja, also bei Augustinus ist es so, also der macht sich auch Gedanken. Also wie kommt die Erbsünde von den Eltern, also nicht direkt von Adam, sondern von den Eltern auf den Embryo. Ne? Und Augustinus sagt, es ist die sündige Lust beim Geschlechtsakt.
Ja, okay, gut. Ne?
Dadurch kommt die Sünde von den Eltern, also über die Gene, also es ist bei Augustinus als Substanz zu verstehen, ne? Die kommt dann in den Embryo rein.
Ja, aber also, es kann sein, dass er sich da vertan hat, aber es gibt schon einen Unterschied zwischen der Stellung Adam vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall. Es ist nicht der. Weil sonst verfällst du vielleicht. Also, es mag sein, aber das ist genau, was Pelagius behauptet hat. Pelagius hat gesagt: Jeder wird geboren mit einem freien Willen. Er ist nicht vorbelastet. Er kann sich. Also, was führt dazu, dass wir immer die Sünde Adam wiederholen? Ohne Ausnahme.
Es müssen, wenn jedes Leben auf die Welt gucken, das ist Sünde abhängig.
Es geht nicht um die Frage, wie überträgt sich die Sünde, sondern in welchem Zustand kommen wir zur Welt. Also wir wollen nicht spekulieren, wir wissen nicht, ob das genetisch ist, sondern in welchem Zustand. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Zustand vor dem Sündenfall und dem Zustand jetzt? Und wenn es keinen Unterschied gäbe, was erklärt, dass alle Menschen sündigen?
Ja.
Es müsste eine Ausnahme geben, dass einer vielleicht doch nicht sündigt.
Oder vielleicht bringe ich es so zum Ausdruck. Auch was seine menschliche Natur anbetrifft, hatte Christus, ich sage mal, keinen Bonus im Blick darauf, Versuchungen zu widerstehen, im Vergleich zu uns. Ne?
Ja.
Das heißt...
Aber er hatte keinen Malus.
Nein. Ich meine, also...
Malus ist Minus.
Ja.
Also wir haben einen Malus.
Ja.
Christus hatte keinen Malus. Aber er hatte keinen Bonus. Und
hä?
Was hat das noch in der Ruhe haben?
Hä?
Wir waren Minus, er war Null. Weil er hat keinen Plus 1.
Es ist nicht die Frage, ob
wir... Gar nichts Diskussion hier. Wir kommen alles hinter sich. Wer schmeckt das?
Es hat auch keiner was dagegen gesagt. Es geht nur darum, ob Jesus auch, also warum er nicht so gesündigt hat.
Ja, weil er Gott ist, da kann er fertig.
Er war ja als Mensch auf der Welt.
Gott wurde Mensch.
Ja gut, das ist auch, was er gerade sagt. Ja. Warum hat Jesus nicht gesündigt? Weil er Gott war. Ist das eine orthodoxe, eine richtige Aussage? Das hört man immer wieder in der
Gemeinde. Wenn ihm was easy ist, zu widerstehen.
Nein, es war eben nicht easy, das zu widerstehen. Das war der Punkt. Er hat ja auch Gehorsam gelernt, das Ziel gewährt.
Er war Gehorsam, das ist nicht einfach so.
Er hat ja auch Gehorsam gelernt.
Gar nichts, das hat er immer so locker weggestellt.
Oh, Sascha, wir müssen noch reden.
Also, Jörg ist gefragt, Sascha. Jörg ist gefragt, was sagt er jetzt?
Ja, was sagt er jetzt?
Wir reden nochmal.
Ja. Nee.
Wir diskutieren das sowieso schon.
Du hörst es.
Also ich bin mit Reden zum Preis.
Ja, also nochmal, du würdest sagen, dass Christus versucht wurde, war auf einer anderen Ebene, als das bei uns geschieht, ne? Weil er eine göttliche Natur hat.
Wahrscheinlich hat er mit auch Gehorsam Lande, ja, aber für ihn war es wesentlich einfacher, dem zu widerstehen.
Also es war nicht so bedrängend für ihn, die Versuchung, wie bei uns. Weil er eine göttliche Natur hatte.
Ja?
Und das ist falsch.
Worauf ziehst du das? Wo steht das?
Hebräerbrief. Er wurde versucht.
Aber wo steht das?
Guck mal. Hebräer 5, schlag mal auf. Ich lese mal hier Vers 7, Hebräer 5, Vers 7. Ne? Als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte. Mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht. Weil er treu zu Gott hielt, ist er auch schließlich erhört worden. Und doch, obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, Gehorsam gelernt.
Also mit Bitten und Flehen heißt, er hat um sein Blut geringt.
Also auf Deutsch gesagt, er war beim Arsch auf Grundeis. Oh, das ist damit gemeint.
Du das erklären
müssen. Gut, ich wurde belehrt. Ne?
Also, vielleicht
der kannte ja auch die Gedanken der Menschen. Der wusste jederzeit, was die Menschen über ihn denken. Stell dir mal vor, du hättest nur für eine Stunde diese Last auferlegt. Du würdest daran zerbrechen. Das hat er sein ganzes Leben lang getragen und hat nicht gesündigt. Ich komme einfach mit dem Gedanken, der klar ist, mir nicht, dass Gott Mensch wurde und dass er die gleichen Probleme gehabt hat wie mir, aber auch die gleichen Kämpfe gehabt hat, zu widerstehen.
Ja, aber umso mehr ist doch. Also ich kann das super annehmen. Ich sage, okay, wunderbar, dass er das geschafft
hat. Also, oder denk an Gethsemane. Da hat er richtig Todesangst, wie ihm ein Mensch Todesangst haben kann, wenn er weiß, meine Hinrichtung steht kurz bevor.
Nochmal, wiederum, das verstehe ich nicht. Da hat doch gewusst, was passiert.
Ja,
aber was tröstet dich, wenn du weißt, du wirst morgen hingerichtet?
Weil der Gott ist. Da hat genau gewusst, er ist mein Vater. Er hat direkt zum Vater gebetet.
Ja. Ja, er hat gebetet, aber was wir
eben hatten. Da war ja immer, sag ich mal, in direktem Kontakt mit Herrn.
Was ist eigentlich mit Hebräer 4, Vers 15?
Also vielleicht nochmal. Hebräer 4, 4, ja, ich habe noch zwei Stellen. Also, erinnere dich an die, das ist ja Dreieinigkeit. Es gibt diese sogenannte Zwei-Naturen-Lehre über Christus, ne? Dass er wirklich menschliche Natur angenommen hat und dass es wirklich zwei eigenständige Naturen sind, die jetzt die Person von Jesus prägen. Also, er hat eine göttliche Natur. Und er hat eine menschliche Natur. Und die sind beide nicht vermischt. Das ist nicht so, dass quasi die göttliche Natur ständig auf die menschliche Natur einwirkt und ich sag mal typisch menschliche Dinge einfach verwischt. Als Jesus ein Säugling ist, Kraft seiner menschlichen Natur, ist er von seiner Mutter abhängig, dass sie ihn nährt. Sonst verhungert er.
Das Beispiel eines E-Bikes. Wenn du ein E-Bike fährst, hast du eine Unterstützung von dem Motor. sodass du nicht sagen kannst, jetzt trete ich oder ist es jetzt eine Hilfe, die vom Motor kommt. Also die göttliche Natur könnte auf seine Person einwirken, so dass er in einer besonderen Situation der Anfechtung eine gewisse Hilfe bekommt. Das hat er nicht. Er hat nicht seinen Motor eingeschaltet.
Sascha, schreib dir die Stellen ruhig auf. Dann kannst du sie selber mal nachlesen. Also eine hatten wir eben, Hebräer 5, von Vers 7 an.
Aber jetzt mal nochmal das Beispiel mit dem Fahrrad. Dann wäre es ja so, was du vorhin gesagt hast, dass Jesus dann so, also wie dieses perfekte Fahrrad war, hat aber nicht den Motor angemacht. Und wir sind das Fahrrad, was zum Beispiel eine kaputte Kette hat. Und was da nicht richtig rund läuft, oder?
Das also unser Fahrrad hat keinen Motor, außer vielleicht mit dem Heiligen Geist, aber wir haben noch Schaden irgendwo.
Ja, genau.
Ja,
und er hat diesen perfekten Zustand.
Er hat ein perfektes Fahrrad gehabt, aber ohne, auch mit Unterstützung.
Was er aber nicht benutzt hat.
Die hat er nicht eingeschaltet.
Und nächste Stelle, Hebräer 2, Verse 16 bis 18. Nicht für die Engel setzt er sich ein, sondern für die Nachkommen Abrahams. Deshalb musste er, Christus, in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden.
Ich denke, das Problem, was du wahrscheinlich hast, ist, du fragst dich, worin bestand die Versuchung Jesu? Es war nicht die gleiche Versuchung wie wir, in dem Sinne, dass wenn wir mit der Versuchung konfrontiert werden, wir können schon durch unsere Gedanken sündigen. Jesus hat nicht mit seinen Gedanken gesündigt. Das heißt, es ist schwer, uns das vorzustellen, weil wir sind so von der Sünde geprägt, dass die Sünde besteht nicht in dem Akt, was du vollbringst, sondern schon deine Gedanken sind schon sündhaft. Bei Jesus war das nicht so.
Mhm. Ja, oder vielleicht die dritte Stelle.
Sein Verstand verfinstert war, so wie uns.
Sein Verstand war ganz normal.
Ja, Hebräer 4, Vers 15 auch noch. Was? Nochmal Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wie sind wir darauf gekommen? Dreieinigkeit. Sühnetod, ne? Waren wir. Nee, eben noch. Wir waren bei Hebräer. Ist egal.
Ja, genau. Aber noch mal eine Frage zu diesem Thema. Sorry, weil das ist schon wichtig. Ich meine, gut, wir stellen uns immer vor, dass Jesus ein besonderer Mensch ist, dass er also ein Übermensch ist. Es gibt Leute, die sagen, Jesus konnte nicht sündigen. Stimmt es?
Ja.
In welchem Sinne? Und es wird auch begründet, dass er Gott war. Als Gott, also nicht als seine göttliche Natur konnte nicht sündigen, aber als Mensch konnte er nicht sündigen, weil er Gott war. Gott Mensch. Stimmt das? Oder wie siehst du das?
Also die erste Begründung, die ich geben würde, warum Christus nicht gesündigt hat, war, dass er sich im Vertrauen Gott untergeordnet hat in der Kraft des Heiligen Geistes. Mhm. Also das ist das, was genannt wird.
Ja. Warum sage ich das? Weil ich denke, das ist sehr wichtig für unsere Heiligung. Also wenn wir nicht verstehen, wie Jesus, also wir können uns nicht mit ihm vergleichen, aber die Schrift lehrt, dass wir ihm ähnlich sein sollten. Und deshalb müssen wir auch verstehen, wie er die Sünde überwunden hat. Wenn wir denken, er ist, oh ja, ist sowieso ein Übermensch gewesen, ich kann ihn nicht mit ihm vergleichen, dann kann ich sagen, okay, ich kann weiter sündigen. Also ich freue mich, dass ich einen Retter habe. Aber die Schrift lehrt, wir sollen ihm in seiner Art, die er hatte, Gott zu gehorchen, nachahmen. Deshalb müssen wir auch verstehen, inwiefern er versucht worden ist und wie er die Versuchung überwunden hat.
Ich meine, die Argumentation vom Hebräerbrief ist ja auch die, also warum sollten wir uns vertrauensvoll an Christus wenden als unseren obersten Priester, wenn wir in Versuchung geraten? Weil er solches auch durchgemacht hat. Also es ist, natürlich könnte man sagen, Kraft seiner göttlichen Natur weiß er auch um unsere Versuchungen Bescheid. Aber er, der Hebräerbriefschreiber, verweist auf die Erfahrungen, die er in seiner menschlichen Natur hier auf der Erde gemacht hat, als er für uns eingetreten ist.
Aber ich denke nicht nur, es stimmt schon, also er ist unser Hohepriester und er kann uns helfen, wenn wir in der Versuchung sind. Aber wir sind auch aufgefordert, also ich denke auch, dass der Autor des Hebräerbriefs auch damit sagen will, nimmt ihn auch als Vorbild. Also nicht nur als Hohepriester.
Ja, Hebräer 12, ja, ganz massiv.
Du hast auch eine praktische Anwendung.
Richtig.
Aber es geht auch schon um Mitleid. Dass er mit uns Mitleid, also Mitgefühl hat. Ne?
Ja, aber es gibt zwei Dinge. Es gibt das erste ist unser Hohepriester. Und warum kann er ein guter Hohepriester sein? Weil er unsere Versuchung kennt und er kann mit uns mitleiden. Aber er ist auch unser Vorbild. Also Hebräer 12, Vers 1. Also richtet eure Blick auf Jesus. Ich denke, damit ist nicht nur gemeint, er ist der Hohepriester, sondern auch er ist der Vorreiter des Glaubens. Das ist die Frage auch, wie wir das verstehen. Was verstehen wir unter Vorreiter des Glaubens?
Du beziehst dich auf die Stelle in Hebräer 12.
Ja. Ja. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint Vorreiter des Glaubens? Der alles für uns getan hat und wir brauchen nichts mehr zu machen? Oder der perfekte Mensch, der so gelebt hat, wie Gott möchte, dass ein Mensch lebt und wir sollen mit unseren neuen, also als neue Menschen.
Ja, lesen wir doch die Stelle mal. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Hebräer 12, Verse 1 bis 3. Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert. Vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Ich denke,
ja, das sind beide Sachen sind deutlich. Der ist uns vorangegangen. Ich denke, es ist so zu verstehen, das ist uns ein Beispiel. Aber er ist auch derjenige, der gesiegt hat und uns auch helfen kann.
Und mit der Kraft, die der Heilige Geist in uns bewirkt, das ist die gleiche Kraft, mit der Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Stimmt?
Genau, das ist auch der Punkt. Also was war da durch den Heiligen Geist? Was ist denn da gemeint? Was war die Stelle, die du ursprünglich
zitiert hast?
Römer 8. Meinst du die Stelle, ne?
Auch der.
Römer 5 oder so.
Denn ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist die Kraft Gottes. Also die Dynamis, diese Kraft, die in uns wirkt, dass wir überwinden, dass wir nicht sündigen. Und mit der gleichen Kraft, das ist die Kraft, die mit der Jesus überwunden hat, weil. Ja.
Könnt ihr aber aufschlagen, Römer 8. weiß ich, vielleicht die Verse 10 und 11, kann man jemand lesen?
Wenn nun also Christus in euch ist, bleibt der Körper zwar dem Tod verfallen, auch unter Sünde, der Geist aber erfüllt euch mit Leben, auch unter Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus dem Toten auferweckt hat.
Hast du dich auf diese Stelle bezogen? Ja.
Oder Epheser 2, der letzte Vers. Eins, der letzte Vers.
Welche Stelle, Epheser?
1, Vers 23, glaube ich, oder 22.
Epheser 1.
Moment, Moment ist davor.
Vers 20?
20, genau, ja.
Genau, Verse 19 und 20. Ne? Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Ja, ja, ich wollte jetzt noch das Thema Heilsgewissheit ansprechen. Römer 5, Verse 5 bis 8.
Um welchen Punkt geht es jetzt?
Heilsgewissheit.
Also, relativ lose, aber Verbindung besteht. Also Heilsgewissheit und der dreieinige Gott. Verse 5 bis 8, kann man jemand lesen?
Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Also ich fange mal mit den Versen 6 bis 8 an. Oder Vers 8. Wie sehr Gott uns liebt, der Vater, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist offensichtlich die Liebe, die laut Vers 5, die Liebe Gottes, die uns laut Vers 5 der Heilige Geist vor Augen malt. Ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und ja, es ist meines Erachtens vor allem auch eine bildliche Redeweise. Also wir werden innerlich mit großer Gewissheit erfüllt, dass Gott uns liebt. Derjenige, der das bewirkt, ist der Heilige Geist. Und er tut dies, indem er uns auf das hinweist, was Gott, der Vater, in seinem Sohn für uns vollbracht hat. Das scheint hier der Gedanke zu sein. Es gibt auch Ausleger, die würden eher davon aussprechen, dass es der Heilige Geist selbst ist, den wir dann erfahren. Ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wie erfahren wir das? Ja, indem der Heilige Geist in uns gegenwärtig ist. Ich würde das dann aber unbedingt verbinden mit dem, was er dann tut, also wie soll man sagen, ein Mensch, der Heilsgewissheit hat und der sich seines Gottes erfreut, wird in der Regel dann nicht, ich sag mal, zu stark auf den Heiligen Geist ausgerichtet sein, indem er quasi wie man sagen, zum Heiligen Geist betet, indem er sagt, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt bei mir bist. Ich fühle das jetzt und das tut mir gut. Der Heilige Geist, wenn man das auch mit den Abschiedsreden verbindet, ne? Was ist sein Hauptwirken in uns? Er verherrlicht Christus und den Vater, sodass wir auf das blicken, im Glauben schauen, was Christus für uns vollbracht hat. Dass das hier auch gemeint ist, scheint mir nahe zu liegen durch die Verbindung von Vers 5 mit den Versen 6 bis 8. Ne?
Du kannst aber auch, beziehungsweise verheißen, wie gesagt, Römer 3, Vers 24 und 25 hernehmen.
Ja.
So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren.
Genau, Rechtfertigung. Allein das Glauben, ne?
Also wenn wir nichts hinzufügen können zu unserer Gnade, können wir auch nichts mehr hinwegnehmen. Also es ist halt sicher.
Oder? Sicher, ich ziehe den Begriff gewiss vor. Weil es gibt so eine Rede von Heilssicherheit, die aus meiner Sicht... Also... Wogegen ich mich wehre, ist so eine Vorstellung, dass man das Heil einsacken kann, wie ein Ticket. Ne? Was ich, Zeltevangelisation, ich hebe meine Hand, heute nehme ich Jesus in mein Leben auf, als Herrn und Retter. Und dann ist der Abend vorbei und ich lebe so weiter wie bisher. Aber ich habe das Heil eingesackt. Nee, so läuft das nicht. Ne?
Du veränderst dich aber nur nicht aus dir raus, du veränderst dich, weil der Geist in dir wirkt und der schenkt dir das Wolle und die Gnade, dass du dich verändern kannst.
Ja, mir geht es vor allem um das, also was du unter Glauben verstehst. Ne? Glaube ist kein...
Ja, aber, Entschuldigung.
Glaube ist... Glaube, weil, bitteschön.
Weil du gesagt hast, Artikel und Chapter so weiter wie vorher.
Ja.
Das war das Bezug darauf. Du kannst nicht so weiterleben, wenn du dich aus dem Herzen raus bekehrst.
Ja.
Das ist aber nicht speziell Glaube, sondern was du hier gerade ansprichst, ist Buße. Echte Buße.
Was wäre jetzt der Unterschied?
Buße kommt vor Glaube. Was du gerade ansprichst, ist, ja, ich lebe gerade Jesus auf und du nimmst für dich das Heil, du nimmst für dich das Heil an, ohne aber Buße getan zu haben. Das ist ohne Buße getan zu haben, dann weiterzuleben wie bisher. Ich glaube, das ist das Thema. Aber Heilssicherheit gibt es denn?
Wie gesagt, wir reden vielleicht in der Sache über dasselbe. Ich sag mal, der Ausdruck wird eben aber auch in der Weise verwendet. Mhm. Ne? Also ich sag mal, in manchen Brüderkreisen ist man sehr darauf erpicht, wie soll ich das sagen, das Ausharren im Glauben als nicht notwendig für die Errettung darzustellen.
Ja.
So. Und das ist aus meiner Sicht eine grobe Irrlehre.
Nee, ich auch.
Ne? Also es geht hier letztlich um was ist eigentlich Glaube? Glaube ist nicht also eine einmalige Bewusstseinsveränderung oder so. Ja. Und ich sag mal, Buße und Glaube sind Zeit unseres Lebens, untrennbar miteinander verbunden. Ja.
Und das würde dann ja auch bestätigen, weißt du, wenn du wirklich Buße getan hast, dann kannst du nicht weiterleben wie vorher.
Ja.
Sondern dann wird zusammen mit deinem Glauben.
Ja. Ich sag mal so.
Buch davor bringen, die echter Buße entspricht.
Ich halte es für wichtig, dass man einfach sämtliche Aussagen, die es in der Bibel gibt, insbesondere im Neuen Testament zu diesem Thema, auf sich wirken lässt.
Ja.
Wenn ich das richtig sehe, werden Christen vor der Hölle gewarnt. Das heißt nicht, dass sie verloren gehen können. Ne? Aber sie sollen sich bestimmte Dinge zu Herzen nehmen. Also durch Gottes Geist bewirken die Warnungen das, was Gott damit bezweckt. Also insbesondere wenn... ich meine, es ist ja, ich sag mal, es ist leider ein bisschen modern, ne? dass man sagt, ja, also das reine Evangelium finden wir bei Paulus, aber so nach dem Motto, lies mal das Matthäus-Evangelium, da wird ständig die Einheit von Glaube, Ausharren und guten Werken betont. Und die guten Werke sind dann nicht einfach so, ja, der eine bringt sie als Frucht, der andere vielleicht nicht oder ein bisschen weniger, sondern es wird sehr stark die Dringlichkeit hervorgehoben. Ne? Das Gericht am Ende geschieht auf der Grundlage von Werken. Also in dem Sinne, dass gute Werke notwendiges Zeugnis für echten Glauben sind. Das meine ich. Also Heilsgewissheit, ja, die gibt's. Wir sind in Römer 5. Also diese Verbindung von Glaube und Ausharren gibt es auch bei Paulus. Ne? Wenn er jetzt Römer 8 euch nochmal vor Augen führt. Also Römer 8 ist mit das wichtigste Kapitel zu diesem Thema in dem ganzen Neuen Testament. Vers 12. Brüder und Schwestern, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Also ihr Christen. Wenn ihr, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, euch eurer sündigen Natur hingebt, werdet ihr sterben. Klammer auf, ewig verloren gehen. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Oder Vers 17. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir, und da wörtlich kommt dann, wenn wir denn mit ihm leiden. Ne, es gibt diese Bedingungssätze zuhauf, die nicht die Heilsgewissheit in Frage stellen, aber eben klar machen, womit Heilsgewissheit verbunden ist. Ne, Römer, 1. Korinther 15. Paulus führt der Gemeinde nochmal die Eckdaten des Evangeliums vor Augen. Ne, Christus gestorben, auferstanden. Und da sagt Paulus, ihr werdet auch durch das Evangelium gerettet, wenn ihr es in der Gestalt festhaltet, in der ich es euch überliefert habe. Da steckt die Warnung drin. Wenn ihr das Evangelium preisgebt, dann werdet ihr am Ende verloren gehen. Ja. Also das ist eigentlich die typische Lehre von der Heilsgewissheit, wie sie die Reformatoren vertreten haben. Und die halte ich für die biblische.
Deshalb betonst du auch immer, wer aushält bis ans Ende.
Ja.
Ja, also ich denke, wer aushält bis ans Ende, der Schwerpunkt ist nicht nur auf unsere eigene Heiligung, sondern es ist, dass wir bis ans Ende aussahen, ist auch ein Beweis dafür, dass Gott, dass der Heilige Geist in uns wohnt, weil er derjenige ist, der uns die Kraft dazu gibt. Ich denke, das Problem, was wir haben in der modernen Welt, ist, dass wir die Sache viel zu viel von der Freiheit oder von der Freientscheidung des Menschen. Ich entscheide mich heute, Jesus nachzufolgen, morgen ändere ich meine Meinung. Ja, so geht es nicht. Also die Bibel sagt, wenn du an Jesus glaubst und dein Glaube echt ist, ist es, weil Gott in dir gewirkt hat. Hat dir den Glauben geschenkt. Natürlich hast du dich auch entschieden, aber er ist derjenige, der dir den Glauben geschenkt hat. Er ist derjenige, der dir den Glauben gibt und in dir erhält und der dir den Wunsch gibt, auch so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Die Liebe Gottes ist in uns, also wir haben gesehen, es ist die Wirkung des Heiligen Geistes in uns.
Lass uns
Darf ich mal provokant eine Gegenfrage stellen? Also ich habe da meine eigene Meinung, ich bin auch sehr gefestigt, aber wenn man jetzt sagt, okay, man wird daran erkennen, dass ihr ausharrt, dass ihr errettet seid, stellt sich ja die Frage, was, wenn ich kann an Christus verloren gehen? Ja oder nein? Kann ein Christ verloren gehen?
Also Menschen, die sich als Christen ausgeben, ja. Mhm. Menschen, die Gott einmal wirksam zum Glauben berufen hat, also die er durch seinen Geist wiedergeboren hat, nicht.
Ja. Woran würdest du das festmachen?
Diese...
Ein echter wiedergeborener Christ, der vielleicht Angst hat, ich schaffe das aus mir heraus nicht. Ich höre das immer wieder in meiner eigenen Gemeinde. Ich schaffe das aus mir heraus nicht. Ich bin zu schwach. Ich habe Angst, ich falle ab. So, und derjenige glaubt, man kann verloren gehen, obwohl er wiedergeboren ist. Wie willst du darauf eingehen?
Woher weißt du, dass er wiedergeboren ist?
Genau. Naja, woher angenommen ist es.
Ja, angenommen ist es. Ja, dann werden ihm alle Schwierigkeiten und Prüfungen dazu dienen, dass er im Glauben bleibt.
Mhm. Aber schriftgemäß? Welche Stelle willst du dich da beziehen?
Mit den Schafen, oder? Wie man Johannes 10.
Ja. Aber vielleicht nochmal auf
Johannes 10.
Ja.
Das Problem ist, dass du Menschen hast, die nicht wiedergeboren sind, die sich aber auf diese Verheißung verlassen. Du kannst es nicht sagen, ob jemand wiedergeboren ist. Deshalb sagt die Schrift nicht, guck doch mal, ob jemand wiedergeboren ist, sondern die Schrift sagt immer, guck, ob jemand Christus gehorcht und nach Gott liebt und tut, was Christus gebietet. Also das ist nicht biblische Sprache.
Also vielleicht nochmal, um die Wichtigkeit dieses Themas hervorzuheben. Also wenn ich mir, ich sag mal so, die letzten Schriften im Neuen Testament, also Hebräerbrief, Offenbarung, Johannesbriefe, Petrusbriefe, ich würde sagen, alle haben als Hauptthema den Aufruf zum Ausharren im Glauben.
Jakobus auch.
Ja, den dringlichen Aufruf zum Ausharren im Glauben. Und im Hintergrund schwelt auch die Gefahr, die deutliche Warnung, was ist, wenn ich nicht ausharre? Ja, dann droht Gottes endgültiges Gericht.
Darf ich noch was
sagen? Also deswegen, ich meine, dieses Thema ist tatsächlich unterbeleuchtet.
Stimmt schon, aber wenn das jetzt auch eine Person ist mit extrem hellem Gewissen, dann könnte die Versuchung jetzt da sein, ich muss machen.
Gut, die Frage ist ja natürlich, was ist jetzt Ausharren? Ausharren heißt ja. Umkehr nicht. So, jetzt muss ich aber zum Glauben hinzu noch ordentlich Werke der Heiligung vorweisen. Ne? Nee, es ist ja in der Anfechtung sich an Christus klammern.
Ich finde es interessant, dass es ja eigentlich Petrus und Judas sind ja eigentlich derselben Sünde teilhaftig geworden. Also beide haben ja Jesus verleugnet. Und es gibt ja auch in der Kirchengeschichte diesen einen, war das Polycarp oder wer war das, der unterschrieben hat, also ihm wurde gesagt, ja, wenn du unterschreibst, dass du Christus verleugnest, dann werden wir dich nicht umbringen. Und dann hat er unterschrieben und hat Jesus verleugnet und später wurde er dann an den Scheiterhaufen gebracht, also weil er hat dann im Nachhinein hat er gesagt, boah, warum habe ich das gemacht, hat dann Buße getan und im Endeffekt wurde er dann doch umgebracht, aber dass dann diese Buße dann kam und er dann wieder zurück zu, also ja, ich meine, wir werden alle sündigen und fallen, aber diese Umkehr ist dann das Entscheidende, ne? Nicht das Versündigen.
Was ist das, was mit Beharrlichkeit der Heiligen gemeint ist in der Offenbarung? Ist das jemand, der wirklich Christ ist, bis zum Ende beharrt? Und das kann nur Gott wissen und bestimmen.
Der sagt, dass der ein gutes Werk in euch begonnen hat, das vollenden wird. Bis an den Tag.
Entschuldigung, unsere Aufgabe ist es aber nicht, Sicherheit den Leuten einzuhören. Ich denke, das ist ganz wichtig. Was wir tun sollten, wir sollten sie auf den Trost hinweisen, den wir im Herrn haben. Und ich denke,
An sich mangelt es den Menschen häufig daran, dass sie, klar, Taten, also was sind Taten, die ich vorbringen soll, fragen sich die Leute manchmal. Also, aber da mangelt es eigentlich viel mehr in dem, was sie von Jesus erkannt haben, von dem Werk, von der Tiefe der Sünde. Also wenn die Menschen anfangen, irgendwelche, ja, also da mangelt es einfach wirklich an so vielen, wenn die Menschen in so einem Status sind. Aber ich denke, unsere Aufgabe ist es niemals zu sagen, hier, sei gewiss, aber trotzdem, also die Paulus zum Beispiel schreibt, ich bin, also er sieht gewisse, also ich denke, worauf wir die Gläubigen hinweisen dürfen, ist, wenn sie so viel erkannt haben, ne, das ist ja auch schon eine Gnade, die Gott an ihnen gewirkt hat. Also für mich ist es so ein Zeichen, wo ich kann nicht sagen, es ist nicht meine Sache zu entscheiden, ob sie wiedergeboren sind oder nicht, aber ich kann erkennen, die haben, also da ist Gott oder der Geist am Wirken, weil die haben eine gewisse Erkenntnis und darauf kann ich sie hinweisen.
Also vielleicht noch die Frage, woran kann ich möglicherweise erkennen, dass jemand wiedergeboren ist? Ich mache das immer mehr an dem regelmäßigen Gebrauch der Gnadenmittel fest.
Mhm. Also, ich schicke diejenigen auch in den ersten Johannesbrief, weil da heißt es ja, der erste Johannesbrief macht vielen Angst, aber steht ja genau beschrieben, dass ihr Gewissheit habt, dass ihr im Glauben steht.
Richtig, ja.
Genau deswegen schicke ich die da rein. Aber Heil zu oder absprechen tue ich auch nicht.
Ja, also vielleicht... Also wenn man Ältester in der Gemeinde ist und man ist auch mit solchen Sachen wie Gemeindezucht dann beauftragt, da stellt man sich eben schon die Frage. Also wenn man jemanden ausschließen muss, dann überlegt man sich ja, was sage ich ihm jetzt? Also was ist quasi unsere Einschätzung halt als Älteste, wie er vor Gott dasteht? Ich neige immer mehr dahin, solchen Menschen zu signalisieren, wir gehen davon aus, du gehst verloren. So. Früher war ich auch eher so eingestellt, das überlassen wir mal Gott. Das lassen wir in der Schwebe. Heute denke ich eher, ich ermutige ihn vielleicht noch, oder ich sehe das quasi noch als letzten Akt der Liebe an, ihm so einen Schuss von Bug zu geben, damit er sich möglichst keine falschen Hoffnungen macht.
Würdest du aber nicht behaupten, dass man es auch daran festmachen kann, wie jemand sein Leben verändert hat? Du kennst ihn vielleicht vorher und danach. Und wenn Anfechtungen und Probleme da sind, geht er dann trotzdem weiterhin in die Gemeinde und hat Gemeinschaft mit seinen Geschwistern? Oder zieht er sich weiter zurück und verharrt in der Sünde?
Also, ich sehe einen wesentlichen Unterschied auch daran. Also, was unterscheidet Christen von Nichtchristen? Nicht die Freiheit von Sünde, sondern Christen haben neben all dem, dass sie auch noch Sünder sind, die Frucht. Das ist dann so eine Mischung. Ne? Aber Frucht ist etwas, was ein Nichtchrist nicht vorweisen kann. Unter Frucht verstehe ich im Wesentlichen erstmal drei Dinge. Es ist ein persönliches, lebendiges Vertrauen auf Jesus Christus als Herrn und Retter. Und da muss jeder selber ein Stück weit sich zeugen. Habe ich meine rechte Freude an Christus als meinem Erlöser? Das zweite ist die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Instinktiv hat man Freude daran, mit anderen Christen Gemeinschaft zu haben. Und man ist bereit, einiges auszuhalten. An Unstimmigkeiten und dergleichen. Und das dritte wäre Hoffnung. Also eine große Vorfreude auf die Vollendung.
Es gibt zu dem, was du gerade gesagt hast, einen sehr interessanten Vers, 1. Thessalonicher 1, die Verse 2 bis 4 und vielleicht 5. Also 1. Thessalonicher 1, 2 bis 4 oder bis 5.
Magst du mal vorlesen?
Ja. in der Schlachter, es ist auch ähnlich in Elberfelder. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben oder an eurem wirksamen Glauben, eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Also Paulus sagt hier, ein Beweis für eure, dass ihr wiedergeboren seid, sind diese drei Dinge, die ich feststelle bei euch. Er sagt aber nicht, wenn du das nicht hast, bist du nicht wiedergeboren. Er sagt, das ist der Beweis, das ist ein starker Beweis, dass du Gott kennst, wenn du diese drei Dinge hast.
Aber es gibt ja auch Fälle, also es kann natürlich so, wie der Jan jetzt gesagt hat, so einen Fall geben, wo du einfach nie irgendeine Frucht siehst, wo der bekennt mit dem Mund, der geht in die Gemeinde, das ist vielleicht noch die einzige Frucht, dass er in die Gemeinde geht, aber ansonsten siehst du keine Frucht. Aber es gibt ja auch Fälle, du kennst jemanden jahrelang und du siehst ganz viel Frucht bei ihm. Und du bist überzeugt von ganzem Herzen, dass er gläubig ist. Und dann kriegt er irgendeine Krise. Irgendwas Schlimmes passiert in seinem Leben und dann zieht er sich zurück.
Den Fall habe ich eigentlich gemeint. Entschuldigung, dann, ich habe das vielleicht falsch beschrieben.
Endgültig meinst du jetzt?
Ne? Nein, so, dass du aber keine Frucht mehr in seinem Leben siehst. Er bekennt vielleicht noch, dass er gläubig ist, aber du siehst diese Frucht nicht mehr.
Das ist ja nur eine Momentaufnahme.
Aber was, wenn es Jahre geht? Und dann kommen ja auch Leute und sagen, okay, vielleicht war er ja nicht wirklich gerettet. Mhm. Aber wenn man einmal Frucht gesehen hat, dann hat man ja eigentlich schon den Beweis. Da könnte man ja sagen, danach, das ist eine Krise. Mhm. Aber
also ich würde schon Frucht als etwas ansehen, das dauerhaft ist.
Also kann man keine Glaubenskrise haben?
Doch. Also ich denke mal, das ist uns letztlich verborgen, ne?
Darf ich ein Beispiel geben? Also ich kenne einen Christ, damals, ich war noch jung, der hat so gut angefangen. Er hat wirklich, also eine gewisse Frucht war sichtbar bei ihm. Und irgendwann ist er in eine tiefe Krise gefallen und hat sich jahrelang von dem Glauben abgewandt. Und hat auch mit Gedanken gekämpft, ich kann nicht gerettet sein, sonst würde ich anders leben. Wahrscheinlich hat Gott mich verflucht oder aufgegeben, so jahrelang. Und irgendwann kam er nach Hause mit seinem Fahrrad und da war eine rote Ampel, da hat sie gesagt, ist mir wurscht, egal, ist gefahren, ist auf eine Schnellstraße von einem Auto erwischt worden. Der ist 15 Meter weit projiziert worden, er war mehrere Tage im Koma, ist wieder gesund geworden, er hat überlebt. Und hat das als wirklich die letzte Warnung Gottes verstanden und ist wieder zum Glauben zurückgekehrt. Und war wie bisher. Dann hat er das als eine Warnung verstanden. Aber gut, ich kann sagen, es hat jahrelang gedauert, seine Krise, seine Glaubenskrise. Und er hat wirklich in dieser Situation also schwer gesündigt. Hat sogar alles die Sau rausgelassen, um zu sagen, ich bin sowieso verdammt.
Das kommt dann wieder zurück in den Hebräerbrief. Da werden wir zurück in den Hebräerbrief, der die Züchtigung Gottes anspricht.
Er hat nicht, das kann ich sagen, er hat nie Gott gelästert. Er hat nie gesagt, ich halte nichts von dem. Er hat gesagt, das, was Jesus getan hat, ist nicht für mich. Ich bin ein schlimmer Sünder.
Er hat es nicht mehr in Anspruch genommen.
Er hat gesagt, das ist nicht für mich. Ich bin aussichtlos verloren.
Ist es nicht das Beispiel, wenn ich den verlorenen Sohn, ich war dein Vater und ich bin gegangen und bin dann zurück und dann in dem Sinn, dass die Welt mich nicht mehr zieht, also was bringt mir die Welt, sodass ich davon abgehärtet bin? Also es gibt ja manchmal solche Fälle, die wir abgeschrieben haben.
Gut, der verlorene Sohn hat hat sich irgendwann bekehrt. Also der scheint nicht am Anfang verstanden zu haben, worin dieses Leben besteht. Also in diesem Beispiel, was ich erwähnt habe, das war jemand, der den Glauben bekannt hat, der sich wirklich gefreut hat auch, und der plötzlich in die Sünde gefallen ist, so weit, dass er gesagt hat, ich komme in die Hölle.
Aber das wäre ja das, was im Grunde auch die Regina gerade angesprochen hat mit Johannes 10. Du kannst dich nicht selbst aus Gottes Hand reißen. Das heißt, wenn du das versuchst und deinem lebst, dann wird er dir nachkommen, wird dich züchten für deine Weite.
Und ich will es nicht versuchen.
Kann man den Begriff Glaubenskrise ganz kurz erklären? Ich verstehe darunter, dass man irgendein Defizit hat mit Gott oder kommt mit irgendeiner Bibelstelle nicht klar oder dass es jetzt irgendwie an ihm negativ arbeitet.
Ja, dass vielleicht irgendwas passiert und dein Vertrauen, also du zweifelst auf einmal, also warum passiert das, gibt es Gott überhaupt, sieht er mich, sieht er meine Probleme? Und dann geht es immer weiter, vielleicht ist Gott nicht für mich gestorben, vielleicht bin ich zu sündig und immer weiter, bis du das alles nicht mehr in Anspruch nimmst.
Eine ganze Bandbreite an Gedanken können.
Keine Freude mehr hast an Gemeinschaft mit.
Du kannst eine Sünde nicht überwinden, vielleicht bin ich nicht wiedergeboren, ich habe jetzt 100-mal gesündigt und kann nicht überwinden.
Aber unabhängig von all diesen Fällen, die Frage ist auch vielleicht an uns als Gläubige, was ist unsere Pflicht oder auch Beauftragung von Jesus? Ich glaube, dass mein Älteste zum Beispiel, oder also wenn Jesus seinen Jüngern sagt, wenn ihr euch zusammen, wenn ihr zusammenkommt und nach diese Apologeten gibt, Sünden zu erlassen, dann sind sie auch im Himmel. Also was damit ist, da ist sicherlich mehr zu deuten. Aber es scheint so zu sein, dass wir schon eine Verpflichtung zu haben, um unsere Geschwister zum einen rauszuziehen, zu ermahnen, wenn wir das können, oder uns auch fernzuhalten im Sinne von, das ist gefährlich auch für mich, wenn ich gleich mit dir Gemeinschaft habe, du ziehst mich zur Sünde hin. Also wir müssen Dinge signalisieren und da aufrichtig sein. Ja. Es ist gefährlich, in der Sünde zu spät. Und häufig geht einher, auch wenn vielleicht das Traurigkeit ist, vielleicht Verlustfall, häufig geht schon eine Art von Sünde auch im Herzen mit einher, dass man sich gewissem Willen Gottes nicht beugt. So schwer es auch manchmal sein.
Und dann würde ich versuchen, nochmal eine Frage stellen, was hat es jetzt da mit dem Heiligen Geist dann auf sich? Weil, also denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und wir vertrauen darauf, dass Gott den Tröster sendet, wenn er benötigt wird. Und dann fragt man sich, ja, wo ist der dann?
Warum fühlen sich manche Christen dann nicht getröstet? Also in bestimmten Situationen. Warum können die überhaupt verzweifeln?
Also der Friedrich-Buch zum Beispiel, der sagt, ich werde es auch heute Abend mal ansprechen, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, dass er sagt, eigentlich muss das Leben vom Christen ein Freudenlauf sein. Und da gehört dazu, dass man sich auch manchmal die Tränen abwischt. Das gehört einfach dazu. Und er sagt, wenn zum Beispiel Leute aus dem Leben von gläubigen Menschen gerissen werden, dann ist das wie ein Magnet, der die Gläubigen, Hinterbliebenen, aber sozusagen an den Himmel richtet. Also, dass irgendwie der Heilige Geist es dann doch in den Gläubigen bewirkt, dass sie dann sehen, okay, da gibt es die Verwandten, was ist, wenn die Frau gestorben ist oder der Ehemann, dass man schon jetzt sich wünscht, ich will in die Ewigkeit, weil ich die da wiedersehe. Und das muss aber der Heilige Geist bewirken. Also selbst wenn so schlimme Dinge passieren, dann bewegt der Heilige Geist, dass die Leute auf die Ewigkeit ausgerichtet werden. Während der Gottlose das nicht hat, und einfach nur Gott verflucht und.
Ja, aber.
Und das sind die Fragen, also wie wirken bei solchen Dingen, die passieren, die so Krisen auslösen können, zum Beispiel, wie ist es da mit dem Heiligen Geist? Also, oder was solche anderen Krisen, ja, wie also.
Ich glaube, man darf hier auch nicht vergessen, weil es ist eine unheimlich komplexe Frage, weil wir müssen da ja eigentlich auch noch die Gegenseite. Es geht ja nicht nur um den Heiligen Geist, sondern eine andere Seite, die gegen uns kämpfen möchte.
Aber Jörg hat diese Frage der, also die Gnadenmittel erwähnt. Die Frage ist, wie hast du diese Freude? Also wenn du jetzt Winfried Schäffbuch hörst, dann sagst du, lieber Mensch, also ich wünsche mir so deinen Glauben. Die Frage ist, wie hast du so einen Glauben? Dieser Glaube hat nicht jetzt mit etwas Übernatürliches, was der Winfried-Chef auch einfach so vom Himmel empfangen hat, sondern das hat mit dem Gebrauch der Gnadenmittel, das heißt, was machst du mit dem Wort Gottes, was machst du mit dem Gebet, was machst du mit der Gemeinschaft. Also es gibt Christen, die halten es nicht für notwendig, in eine Gemeinde zu gehen oder ihre Bibel regelmäßig zu lesen oder zu beten. Und dann wundern sie sich, dass es ihnen schlecht geht.
Ja. Es gibt ja auch den Vers, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn wir uns sorgen, dann sündigen wir gegen Gott, weil wir uns ihm nicht vertrauen, dass er...
Ja, und die Frage ist nicht... Wie kommt es, dass du vertraust oder nicht vertraust? Die Frage ist, welche Mittel Gott gebraucht, um den Glauben in dir zu fördern. Das sind ganz natürliche, gewöhnliche Mittel. Das sind nicht übernatürliche Mittel.
Ich denke, wenn man die dann auch vernachlässigt, dann auch, dass das dann automatisch dann kommt, dass das geistliche Leben im Christen nicht so eine Art, sondern Magie ist in Form, wo Gottes Geist von außen uns Kraft gibt, zuflößt irgendwo, wenn wir gerade Kraft brauchen, schon in einer gewissen Weise, aber er tut das nicht irgendwie ohne seine Mittel, sondern er sagt, ich will euch diesen Geist geben, die Hilfe des Geistes, wenn ihr mein Wort lest, wenn ihr betet, wenn ihr die Gemeinschaft aufsucht, darüber hinaus wahrscheinlich noch in ausgewählten Situationen normal, aber üblicherweise nur dadurch, aber wenn ich diese Sachen zur Seite lege bewusst, dann entfernst du dich automatisch weiter von Gott und da ist selber der Versuchung auch durch den Teufel immer mehr die Tür. Und es gibt, denke ich, ne, keinen anderen Weg als jetzt die Mittel, die Gott sagt, zu gebrauchen, auch wenn das sich so stumpf anhört und so mechanisch. Ja, du sagst mir, ich soll mehr Bibel lesen, mehr beten. Ja, ne, sollst du. Und wenn du das vernachlässigst und sagst, das ist nicht für mich, dann musst du dich nicht wundern, wenn du einen geistlichen Niedergang in deinem Leben erlebst. Und häufig ist es so, wenn du die Leute damit konfrontierst und sie fragst, dann bestätigen sie dir auch, ja, das habe ich vernachlässigt. Und ich denke, jeder hat das bei sich selber erlebt. Ja, überall da, wo man geistliche Niedergänge in seinem Leben erlebt hat, dann hat es oft damit zu tun, dass man diese Sachen vernachlässigt hat. Man hat die Gemeinde nicht besucht, die Bibel nicht regelmäßig gelesen und auch nicht gebetet. Nicht, weil das etwas automatisches losgelöst von Gottes übernatürlichen Wirken, aber Gott verbirgt sich in diesen Mitteln und hilft uns. Und es ist darin zu finden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Diese Gnadenmittel.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Nicht alle Gnadenmittel, sage ich, oder ich beziehe mich mal aufs Wort Gottes, ne? Vieles, was ich in der Bibel lese, lässt mich beim Lesen relativ gleichgültig sein. Oder ich will es mal so sagen. Also ich weiß, für mich persönlich gibt es ein paar Dutzend Goldnuggets in der Bibel. Und ich gehe da regelmäßig hin. Weil ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, da geht mir immer wieder das Herz auf. Bitte? Das verteilt sich.
Wir wollen uns alle schnell machen.
Also,
aber ist es jetzt auch so, dass der Teufel, der ist schlau, der weiß ganz genau, wie er uns angreifen kann. Der kennt uns ja auch irgendwo, ne? Und er weiß ganz genau, wie er uns mehr fürs Stellwerk gewinnen kann, wie der Sache, ne? Ich weiß nicht, ob er selber jetzt auch unser Herz kennt, aber er kennt uns auch irgendwo, ne? Oder arbeitet ihr auch mit allen Mitteln?
Wir können das Szenario fortsetzen.
Ja, sind wir soweit durch,
ja,
ne?
Ja. Gut, lass uns noch beten, weil das ist schon.